Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Monis Motivklingel. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Moni.
So, nach 2 Wochen Schweigen im Walde, heute mal wieder eine neue Folge von Monis Motivklingel, nämlich die 29. Und zuallererst muss ich mich mal ein bisschen entschuldigen, dass ich so lange geschwiegen habe. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich, wahrscheinlich, dass ich ein Weichei bin, dass ich ein bisschen geschwächelt habe. Ich hatte jetzt 2 Wochen lang jede Woche eine 2-wöchige Dienstreise und ganz ehrlich, wenn ich sowas habe, dann schlaucht mich das super und dann bin ich sehr, sehr froh, wenn ich in den wenigen Abenden, die mir dann noch zu Hause bleiben, ich den Rest erledigen kann, der sich bei mir so anhäuft. Besonders dann, wenn ich auch noch an den Wochenenden unterwegs bin. Und so habe ich euch sträflich vernachlässigt. Ich habe dafür auch schon tüchtig Schelte über Twitter kassiert. Ich nehme die auch an. Und heute habe ich mir dafür zum Ausgleich sowohl ein Thema aus Twitter gefischt, als auch einen Buchtipp. Also die ganze Folge heute ist quasi aus Hörervorschlägen entstanden. Und zwar einem Themenvorschlag von Pauline und einem Buchtipp, den ich nicht mehr zuordnen kann, weil Twitter all meine Favorites, die älter sind als 2 Wochen, gefressen hat. Also lieber Twitter-Follower, der du mir diesen klasse Tipp gegeben hast, ich entschuldige mich schon mal im Voraus, dass ich dich nicht mehr namentlich nennen kann. Aber falls du dich wiedererkennst, kannst du es gerne später in die Kommentare zur Folge schreiben. Ja, Folge 29 von Monis Motivklingel beschäftigt sich mit einer Frage von Pauline. Sie hat gefragt über Twitter, was macht eigentlich ein gutes Schwarz-Weiß-Foto aus? Und auf was muss ich achten, wenn ich einen Fotospaziergang mache, bei dem ich Schwarz-Weiß-Fotos aufnehmen möchte? Naja, die zweigeteilten Fragen sind mir ja die liebsten, ne? Anhand derer kann man sich so wunderschön die Folge strukturieren. Also kommen wir zu Teil 1. Was macht ein gutes Schwarz-Weiß-Foto aus? Ja, Schwarz-Weiß-Fotografie, das kann man auf diversen Fotocommunities und Wikipedia-Einträgen nachlesen. Schwarz-Weiß-Fotografie ist eine Fotografie, die nur Helligkeitsunterschiede wiedergeben kann. Also die Helligkeitsnuancen von Farbe in Grauwerten abbildet. Und ja, da kann man sich schon so einen ersten Reim darauf machen, was wahrscheinlich nicht so als geeignetes Motiv funktioniert. Das sind nämlich all die Sachen, die hauptsächlich von Farbe leben. Schönes Beispiel wären da Herbstszenen, in denen man sich ganz besonders viel Mühe gibt, die vielen, vielen verschiedenen zarten Gelb-, Orange- und Rotabstufungen im Bild wiederzugeben. Das wird wahrscheinlich in Schwarz-Weiß doch eine Menge vermissen lassen. Also das wäre ein Motiv, was ich typischerweise eben nicht schwarz-weiß haben wollte. Und wenn ich mir das jetzt mal so überlege, wo treffe ich auf die meisten Schwarz-Weiß-Bilder? Das ist wahrscheinlich die Schuhschachtel von meiner Oma oder auch die Fotoalben, die sie hat. Und wenn man sich das jetzt mal so als Gedankenexperiment vorstellt, also einmal quer durch die Schuhschachtel von Oma, dann gibt es da, glaube ich, 2 Sorten von Schwarz-Weiß-Bildern. Und zwar die einen, wo man sich denkt, okay, die sind schwarz-weiß, weil es damals noch keine Farbfotos gab. Und vielleicht wirklich Bilder, wo man sich denkt, jetzt hätte ich doch zu gerne gewusst, welche Farbe der Pulli hat. Oder Bilder, wo man sagt, naja, das ist halt irgendwo so vielleicht ein bisschen unordentlich. Da hätte das Auge mehr Halt gehabt, wenn man die vielen verschiedenen Personen dann anhand der Farben vielleicht besser hätte trennen können. Also schlicht, es gibt Fotos, wo man sich denkt, schade, dass die nicht von heute sind. Schade, dass ich da nicht ein bisschen mehr Information im Bild habe, nämlich die Farbinformation. Und dann gibt es Fotos, wo man wahrscheinlich von Anfang an denkt, ja, die müssen so sein. Genau so und nicht anders, wo man keinen Moment darüber nachdenkt, warum dort Farbe fehlt. Und das sind zum einen wahrscheinlich Porträts, sehr, sehr häufig, würde ich vermuten. Ich würde für mich sagen, dass das daran liegt, dass halt so Dinge wie ein Gesichtsausdruck, der dadurch geprägt ist, was ein Mensch erlebt hat in seinem Leben, wo er aufgewachsen ist und was er für ein Leben hatte, oder ein bestimmter Ausdruck in den Augen, je nachdem, was die Augen schon gesehen haben in dem Leben. Das sind alles so Dinge, wo ich eher keine Farbe für brauche. Diese Dinge sind zeitlos. Und da ist eine Farbinformation für mich nicht so wichtig. Die Linien, die in ein Gesicht geschrieben stehen, die das Leben da reingezeichnet hat, für die, denke ich, ist das eigentlich nebensächlich. Und es gibt so viele Dinge abseits von Farbe, die den Kontext schaffen können für ein solches Porträt, dass mir da auch nichts fehlt. Also ich kann an der Frisur und an der Art der Kleidung so ein bisschen sehen, aus welcher Zeit das ist. Ich kann also quasi einen historischen Background, einen historischen Kontext an das an dieses Gesicht oder schaffe ich rund um dieses Gesicht, dass mir vielleicht die letzte fehlende Information gibt, das zu deuten, was ich dort sehe. Oder halt wichtige Informationen. Die letzte wird es einem nie geben, aber wichtige Informationen gibt das Ganze einzuordnen. Und das, was ich eben nicht weiß, weil ich der Figur nicht hinter die Stirn gucken kann, das ist aber auch genau das, was das Bild mit einem gewissen Geheimnis umgibt, was es interessant macht, weil ich eben nicht alles wissen kann. Aber Farbe werde ich da in der Regel nicht vermissen. Es sei denn, ich mache jetzt eine Reportage über eine bestimmte Zeit, möchte auch die Mode mit abbilden, dann ist Farbe was Wichtiges. Aber in so einem klassischen Porträt werde ich es sehr wahrscheinlich eher nicht vermissen. Also das ist schon mal so eine Sache, wo man sagen kann, das sind vielleicht geeignete Schwarz-Weiß-Motive, nämlich Porträtbilder. Also Bilder, wo es wirklich um das geht, was ein menschliches Gesicht, eine menschliche Mimik, einen Körperausdruck wiedergeben kann. Und dann gibt es noch eine andere Sorte von Bildern, in denen ich Farbe nicht vermisse. Bilder, die eine so überzeugende Komposition haben, dass mir auf den ersten Blick klar wird, worum es geht im Bild. Wo mir direkt klar wird, was ist das Hauptthema vom Bild, wer spielt die Hauptrolle, wenn es eine Person ist zum Beispiel, oder was ist der wichtigste Bildgegenstand. Und die Komposition ist eben dann überzeugend, was das angeht, wenn mein Auge durch die Komposition, durch das Bild zum Bildgegenstand geleitet wird, also oder in die Geschichte hineingeführt wird. Wenn ich nicht überlegen muss, ist das links oben das Wichtigste oder das rechts unten oder das im Hintergrund, das im Vordergrund, sondern wenn ich mit einem Blick oder ganz wenigen sofort erkennen kann, worum geht es da. Also im Grunde genommen, entweder wenn das Bild so knapp oder so gut aufgebaut ist, dass ich das grafisch sofort erfassen kann, oder wenn eine Geschichte erzählt wird, die eindeutig ist. Da werde ich auch keine Farbe brauchen. Und besonders angenehm ist es oft fürs Auge, wenn die verschiedenen Tonwerte von ganz, ganz hellem Weiß bis eben tiefem Schwarz und all den vielen verschiedenen Tönen dazwischen in dem Bild auch vorhanden sind. Das muss nicht sein. Es gibt durchaus auch gute Schwarz-Weiß-Bilder, die sich vielleicht in einem ganz engen Tonwertbereich abspielen, also nur in ganz dunklen Bereichen oder hauptsächlich in dunklen Bereichen oder hauptsächlich in hellen. Aber das ist schwerer zu beherrschen. Da, denke ich, braucht man ein bisschen mehr Übung zu. Aber fürs Auge so als natürlich empfunden werden die Bilder auch dann, wenn dieses ganze Tonwertspektrum von hell bis dunkel im Bild wiedergegeben wird. Ja, auf was muss ich dann also bei so einem Fotospaziergang achten, den ich mache, wenn ich Schwarz-Weiß-Bilder schießen will? Ich würde sagen, zum einen würde ich darauf achten, mich wirklich genau diesen Spaziergang lang oder diesen Tag lang auch nur mit dem Thema Schwarz-Weiß zu beschäftigen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses Hin- und Herspringen zwischen, ich mache jetzt mal zwei Fotos in Farbe und zwei Fotos, die nachher Schwarz-Weiß werden sollen, die helfen nicht so, sich darauf zu trainieren, den Blick halt ja eben auf Schwarz-Weiß-Motive zu richten. Also da hilft es wirklich sehr, sich einen Tag lang nur damit zu beschäftigen. Dann, wenn Farbe nicht mehr da ist, Farbe nichts tragen kann an Bildbedeutung oder an Bildaussage, dann muss die Komposition im Bild halt besonders sitzen. Und dann muss ich es schaffen, dem Bild irgendwie eine innere Struktur zu geben. Mir zu überlegen, was ist eigentlich das, was ich auf dem Bild drauf haben will? Also was spielt die Hauptrolle? Was ist mein Motiv? Was habe ich für Linien im Bild und wie kann ich die, je nachdem, wie ich mich bewege, dazu bringen, dass sie entweder mein Motiv vielleicht umrahmen, dem also so eine richtige Fläche schaffen, auf dem es präsentiert wird, oder kann ich die Linien so laufen lassen, dass sie zum Motiv hinzeigen und damit das Auge des Betrachters in die richtige Richtung schicken, Wenn man von Linien spricht, dann Linien begrenzen Flächen. Dann kann ich auch sagen, wie sehen denn meine Flächenverhältnisse im Bild aus? Das ist was, was man auf den ersten Blick vielleicht nicht immer so sieht. Da hilft es so ein bisschen, die Augen zusammenzukneifen und, ich sage mal, absichtlich ein bisschen verschwommen zu gucken. Dann sieht man sehr, sehr schnell, ob man sehr dominante helle Flächen hat oder sehr dominante dunkle Flächen. Und dann kann man auch die Formen der Flächen sehr genau abschätzen und kann schauen, welche arbeiten für mein Motiv, welche lenken vielleicht vom Motiv ab, sodass ich sie besser rauslasse aus dem Bild, also den Bildausschnitt noch was knapper wähle. Oder habe ich vielleicht sogar Flächen, die miteinander ein interessantes Motiv bilden, weil sie schöne Kontraste zueinander haben, interessante Formen haben, solche Dinge. Das Auge zusammenkneifen ist eine Möglichkeit, da das Sehen zu üben, also so ein kleines bisschen durch die Wimpern durchschielen. Was sich auch ganz gut eignet, um so eine erste Idee zu kriegen, was gute Schwarz-Weiß-Motive wären, ist, wenn man alte Filmnegative noch hat. Das können ruhig Farbnegative sein oder auch Schwarz-Weiße, aber Farbnegative gehen auch. Die sind ja auch so monochrom, weil sie rot kaschiert sind. Und wenn man die mal so gegen das Licht hält, dann sieht man auf den ersten Blick halt sehr, sehr häufig nicht so viel. Also man erkennt mehr so Flächenverteilungen, Linien kann man sehen, Details gehen so ein bisschen unter. Und das hilft in dem Moment auch, das Abstrahieren zu erleichtern. Also da kann man, an so einem Negativ kann man oft schon ganz gut erkennen, was so viel starke Linien, so viel starke Flächen hat, welches Bild, dass es sich vielleicht auch als Schwarz-Weiß-Bild gut eignen würde. Das sind so erste Hints, da kann man schon mal so ein bisschen drauf gucken. Also das Sehen an der Stelle ist wirklich der schwierigste Part, auch so ein bisschen zu lernen, Helligkeiten abzuschätzen. Sind Sachen gleich hell oder weniger oder sind sie stark unterschiedlich hell, weil das ja natürlich auch einen Hinweis darauf gibt, wie kommt das nachher in Schwarz-Weiß raus. Es können in Farbe sehen vielleicht zwei Dinge sehr, sehr unterschiedlich aus, aber wenn die Farben den gleichen Helligkeitswert haben, würde in Schwarz-Weiß halt eventuell zusammenlaufen und halt nicht mehr gut erkennbar sein. Ja, worauf man also sehr, sehr achten muss, habe ich eben gesagt, Komposition und Trennung von Bildelementen. Und was dabei sehr helfen kann, ist die Tageszeit, zu der man loszieht. Das ist eigentlich sogar ganz elementar. Also wenn ich vorhabe, das erste Mal mich wirklich eingehend mit Schwarz-Weiß-Fotografie zu beschäftigen, dann gibt es geeignetere und weniger geeignete Tageszeiten. Ich würde, sag ich mal, zum Üben erstmal davon abraten, vielleicht in der Mittagszeit loszuziehen, weil man dann gerade an sonnigen Tagen oder halt eben an sonnigen Tagen sehr, sehr starke Kontraste hat. Das heißt, man muss einen sehr hohen Dynamikumfang beherrschen. Man hat Flächen, die prall in der Sonne sind, die halt sehr hell sind. Und man hat Flächen, die eben, weil sie nicht in der Sonne sind, sehr, sehr dunkel sind. Man hat sehr starke Kontraste und wenig Tonwerte dazwischen. Und das ist relativ schwierig zu beherrschen. Das kann sehr interessante Motive geben, aber ich würde es im ersten Schritt nicht machen, sondern lieber entweder an bedeckten Tagen losziehen, wo ich sehr, sehr ausgewogene Tonwerte habe, wenig Ausreißer drin, oder was sehr, sehr schön ist und was tolle Effekte bringen kann, ist halt im Morgen- oder im Abendlicht, also in der Morgen- oder Abendsonne, genauer gesagt, loszugehen, weil da das Licht sehr, sehr flach einfällt und dieser Lichteinfall Strukturen sehr, sehr schön herausarbeiten kann. Oder er kann auch sehr, sehr interessante Schatten werfen, mit denen man die manchmal ganz eigene Bilder malen. Und deshalb eigentlich eine ganz schöne, schöne Auswahl von Motiven bilden, die sich sehr, sehr gut für Schwarz-Weiß eignen. Also Licht ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es eine große Auswirkung darauf hat, wie Texturen und Strukturen in so einem Bild zur Geltung kommen. Und Texturen und Strukturen sind was in Schwarz-Weiß-Bildern immer hervorragend funktioniert, gerade weil man dadurch verschiedene Flächen auch schön voneinander absetzen kann. Eine, zum Beispiel eine Jalousiefläche in einem Fenster hat eine ganz andere Optik als eine Straße mit einem gekörnten Bodenbelag oder einen Lattenzaun, der um einen Garten rum ist. Und wenn man verschiedene Texturen im Bild hat, auf verschiedenen großen Flächen, dann kann man damit sehr, sehr schön das Bild untergliedern. Und es muss auch eigentlich, ich sag mal, wenn man jetzt mal so die ersten Gehversuche im Bereich Schwarz-Weiß macht, nicht alles muss gleich von Anfang an funktionieren. Also da kann man sich ruhig ein bisschen Zeit lassen und auch rumprobieren. Im Kopf sollte man halt haben, dass jedes Element, was man ins Bild reinpackt, Das trägt ja was zur Bildaussage bei. Und je mehr man reinpackt, desto mehr muss man beherrschen. Also weniger Zutaten und weniger Dinge, die es zu kontrollieren gibt, machen die Sache einfacher. Und deshalb würde ich vielleicht am Anfang so ein bisschen mit engeren Bildausschnitten experimentieren, mir Details angucken und mal gucken, was macht dieser eine Pin da, wenn das Licht drauf fällt, oder was machen die drei Strukturen zusammen, gibt das vielleicht ein schönes Bild. Also ich würde mich wirklich auf wenig beschränken und mir Zeit nehmen, Formen zu entdecken und zu entdecken, was das Licht mit diesen Formen macht. Und dann halt auch im zweiten Schritt zu überlegen, womit kann ich den Blick des Betrachters führen? Was habe ich für Linien? Was habe ich an Textur und Struktur? Und was ergibt sich daraus als Formen und Kontraste? Und das würde ich, wie gesagt, so ein bisschen, da würde ich mich rantasten. Ich würde mir so eine Location, also einen schönen Ort aussuchen, an dem man das vielleicht mal testen kann, und mich da mal so für 1-2 Stunden, ja, sag ich mal in Anführungszeichen, einschließen. Und den aus verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven und aus verschiedenen Bildausschnitten fotografieren. Und dann ruhig hinterher zu Hause vielleicht mal sich den Aufwand machen, diese ganze Bilderserie mal komplett, nachdem sie in Schwarz-Weiß umgewandelt ist, auszudrucken. Und komplett vor sich hinlegen und dann mal angucken und überlegen, was ist denn das, was funktioniert und warum funktioniert es? Und wenn was dabei ist, was euch gar nicht gefällt, überlegen, sind das grundsätzliche Sachen, die mit Farbe zu tun haben? Warum es nicht funktioniert, weil ich vielleicht auf Dinge nicht geachtet habe, die mir nicht aufgefallen sind, weil ich durch Farbe abgelenkt war. Oder sind es Bilder, die vielleicht an sich schon ganz gut sitzen, was die Komposition angeht, wo man in der Bildbearbeitung dann die Tonwerte ein bisschen besser herausarbeiten muss. Also da würde ich mir wirklich auch Zeit geben und analysieren, warum manche Sachen gehen und manche nicht gehen. Aber das sitzt halt oft nicht von Anfang an, da muss man einfach ein bisschen probieren und die Ergebnisse dann mal vor sich hinlegen und ein bisschen auf sich wirken lassen. Ich habe eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Es gibt ja manchmal so Momente, wo man rumguckt und sieht irgendwas, was im Licht vielleicht besonders schräg aussieht oder was besonders spannend ist. Und dann denkt man sich, oh, aber die Farbe von dieser Wand oder die Farbe von diesem Ding, was ich da im Bild habe, Mann, das sieht ja wirklich gruselig aus. Und in den Momenten, wo mein Blick irgendwas gefangen hat, wo mir aber die Farbe irgendwie gar nicht zusagt, da schaltet sofort im Kopf dieses kleine Knöpfchen Schwarz-Weiß sich ein. Ich habe einige Schwarz-Weiß-Bilder, wo ich ganz genau das Farboriginal kenne und denke, boah, wenn das einer sieht, was das ursprünglich für ein schäbiges Ding war, der wird mir im Leben nicht glauben, dass da das gleiche Bild rausgekommen ist. Also gerade die Sachen, die aus irgendeinem Grund euer Auge fangen, wo ihr euch im zweiten Moment wegdrehen wollt, weil die Farben so schrecklich sind. Das sind vielleicht genau die Schwarz-Weiß-Motive, die funktionieren. Das sind gerade so, weiß ich nicht, Schatten, die sich auf irgendwelchen ganz furchtbar hässlichen, schmuddeligen Wänden abbilden. Oder mir fällt da immer wieder ein Bild ein, was ich in San Francisco mal gemacht habe, von einem Mülleimer, der sehr, sehr verzerrt als Schatten an eine unglaublich, glaube ich, schweinchenfleischfarbene Wand geworfen wurde, die unten abgegrenzt wurde von schlüpfer-türkisen Kacheln. Das war also farblich das absolute Grauen, aber als Schwarz-Weiß-Foto sah es klasse aus. Und das sind halt einfach Sachen, da muss man sich so ein bisschen reingucken, aber das kommt mit der Zeit. Und wenn man gerade mit weniger ist mehr anfängt, kann man das so langsam aber sicher erweitern. So, das zum Thema Schwarz-Weiß. Jetzt habe ich noch einen Buchtipp für euch, der sich aber im Grunde, obwohl es kein Buchtipp für ein Schwarz-Weiß-Buch ist, sondern für ein Buch mit Farbfotos, eigentlich ganz gut in die Richtung, trotzdem ganz gut ins Thema passt, finde ich. Dieser Buchtipp wurde mir auch via Twitter ans Herz gelegt, habe ich eben schon gesagt. Und zwar ist das ein Buch von Harald Mante, Photography Unplugged. Und das ist erschienen schon im Sommer letzten Jahres, nämlich im August beim D-Punkt Verlag. Und in diesem Buch werden Bilder anhand von Bildgegenständen und Themengebieten gruppiert, die Mante über viele, viele verschiedene Jahre aufgenommen hat. Also ich glaube, das älteste Bild, was ich gesehen habe beim Durchblättern, war von 1964. Ich glaube, das neueste von 2008 ungefähr. Ich habe es jetzt nicht ganz genau recherchiert. Und im Nachwort nennt er sich selber einen Sammler, und genau das kann man in den Bildern auch sehen. Also hier werden ganz oft Fotos zusammengestellt, die mit sehr, sehr viel zeitlichem Abstand entstanden sind, die sich aber fotografisch mit denselben Dingen befassen. Das Buch erhebt den Anspruch, die Bilder von Mante völlig unbearbeitet und unbeschnitten zu zeigen und damit sowas wie einen Gegensatz oder eine Gegenstimme zur heutigen, doch technisch oft ja, sehr überladenen digitalen Fotografie zu bilden. Das ist entstanden aus einem, glaube ich, Archiv von mehreren tausend Kodachrom-Dias. Und sie sollen völlig unbearbeitet und unbeschnitten den Augenblick der Aufnahme wiedergeben. Also sehr, sehr pur sein, Fotografie pur oder eben unplugged, wie es im Titel heißt. Ja, nun kann man sich natürlich darüber streiten, ob nicht schon in der Auswahl des Films und in der Entscheidung, dass es Dias sind und in der Auswahl des Entwicklungsprozesses irgendwo natürlich auch eine gewisse Art Bearbeitung stattgefunden hat. Aber ich denke, was hier gesagt werden soll, ist klar. Also diese Bilder sind nicht zum Beispiel noch unten, oben, rechts, links beschnitten worden, sondern die sind in der Aufnahme so, im Moment der Aufnahme so komponiert worden, wie sie dort gezeigt werden. Und mich hat das Buch ziemlich beeindruckt, weil es ein Buch ist, das ich, finde ich, obwohl es keine Erklärungen und keine Tipps und keine Beschreibung enthält, aus meiner Sicht ganz klasse als Fotolehrbuch eignet. Es zeigt auf, ich glaube, was habe ich gesehen? Ich glaube, insgesamt 208 Seiten durchgehend farbige Bilder, die fast alle mit sehr, sehr wenigen Elementen auskommen und eben gerade deshalb grafisch sehr, sehr stark sind. Harald Mante hat da bei der Aufnahme schon immer sehr genau überlegt, was kommt mit in den Bildausschnitt und hat bewusst oder unbewusst, ich nehme an, das ist ihm irgendwann in Fleisch und Blut übergegangen, sehr knappe Bildausschnitte gewählt. Und es ist immer bei jedem Bild sehr, sehr leicht, das Wesentliche zu erkennen. Man sieht genau, worum geht es. Und das macht einem als Betrachter gar keine Mühe, das zu erkennen, worum es geht. Und wenn es mal nicht auf den allerersten Blick klappt, dann ist es aber immer so ein spielerisches, so eine Art Suchbild, wo man denkt, Moment mal, was ist das denn? Ach, das ist eine Reflexion von dem und eine Spiegelung, die dann mit dem in Kontrast tritt und so. Aber man hat es sehr, sehr schnell. Also es ist so, dass die Bilder an sich sehr, sehr klar in der Struktur sind. Und die Motive, die er da hat, ich habe eben gesagt, er ist ein Sammler. Also er hat sehr oft Fotomotive gesammelt, die sich ergeben durch das Zusammenspiel verschiedenfarbiger Flächen, durch das Abwechseln von Licht und Schatten, durch Bilder, die von Schatten oder Spiegelungen gemalt werden. Und was er auch sehr häufig abgebildet hat, was mir persönlich sehr gut gefällt, sind diese ganz speziellen Welten, die sich ergeben, wenn sich Durchsicht und Spiegelung vermischen. Wenn man vor einer Fensterscheibe steht und man sieht in dieser Fensterscheibe oder Schaufensterscheibe sowohl Dinge, die sich dahinter befinden, als aber auch Dinge, die reflektiert werden. Und das gibt sehr, sehr oft so einen ganz speziellen, ja, so eine ganz spezielle Welt, so eine ganz seltsame Art von Realität, weil sich Dinge, die zwar beide real sind, miteinander vermischen, dadurch aber eine Kombination entsteht, die was ganz Eigenes hat. Ja, und was er halt wie viel gesammelt hat, sind gleichartige Dinge, Texturen oder Fotos, die ähnliche Farben aufweisen, ähnliche Flächenverhältnisse aufweisen. Und das finde ich, das sind lauter Beispiele, wie man über fotografisches Sammeln sich tatsächlich auch so ein Portfolio erarbeiten kann und auch seinen Blick schärft für das, was sich so im Alltäglichen, wenn man irgendwo durchspaziert, was einem da alles so an Motiven begegnen kann. Die Bilder, die darin gezeigt werden, das sind alles keine Reportagefotos. Es tauchen relativ selten Menschen auf, aber sehr, sehr häufig menschliche Spuren, also Dinge, die vom Menschen hinterlassen wurden oder die vom Menschen an irgendeiner Stelle platziert wurden. Und immer dann finde ich die Bilder auch besonders stark. Also immer dann, wenn es ihm gelingt, die durch diesen Bildaufbau erzielte Klarheit zu verbinden mit dem menschlichen Element. Also genau immer dann, wenn sich so ein bisschen was wie eine Geschichte, so ein gewisses eventuell oder vielleicht durch den Menschen oder durch das, was der hinterlassen hat, mit ins Bild hineinschleicht. Also wenn dieser Hauch von Geheimnis mit ins Bild wandert, den es eigentlich nur gibt, wenn ein Mensch ihn ins Bild trägt. Und die Bilder sind eigentlich die mir besonders im Gedächtnis bleiben. Ich finde den Band an sich unheimlich toll. Der hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, durchzublättern und tut es noch. Aber die Bilder, die mich wo ich am ehesten noch hängen bleibe oder am häufigsten hängen bleibe, sind immer die, wo auch dieser klare Bildaufbau ist, ganz, ganz sicher. Also das finde ich unheimlich beeindruckend und das mag ich auch. Aber wo dann halt Menschen mit im Bild sind. Das ist zum Beispiel eins, das hat er auf Lanzarote aufgenommen. Da stehen zwei Kinder, deren Gesichter verhüllt sind durch solche Papiermasken, die man selber malen und dann ausschneiden kann und sich vors Gesicht binden. Die stehen da beide im Sonntagskleid, beide mit weißen Söckchen und Sonntagsschuhen und haben diese Papiermasken, bunte Papiermasken vor dem Gesicht und stehen ansonsten vor einem völlig tristen Hintergrund, also vor einer Wand, die in mehreren Grautönen schattiert, auf einem schäbigen, fusseligen Asphalt und gucken beide in eine Richtung. Und da fragt man sich, okay, was ist das für ein Tag? Ist das wirklich sonntagsmorgens vor der Messe, nach der Messe? Sind die auf dem Weg zu einem Kindergeburtstag? Haben die sich die Masken vielleicht angezogen, um irgendwen zu foppen? Also man, ja, es ist halt tatsächlich diese Überlegung, wie passt das zusammen, dieser triste, monotone Hintergrund, der zwar schöne Strukturen hat, aber der, sag ich mal, wenn man das jetzt so im täglichen Leben sehen würde, würde man den nicht als besonders attraktiv wahrnehmen, diesen Hintergrund. Und dann diese beiden hübsch angezogenen Mädchen mit den sehr, sehr bunten Papiermasken vor dem Gesicht. Und das sind so, ja, das ist eins von diesen Bildern, wo im Kopf irgendwas angeschmissen wird, so die kleine Geschichtenmaschine, wo ich mich frage, was steckt dahinter? Was ist das für ein Tag? Was ist das für ein Zusammenhang? Auf wen warten die? Wen schauen die an? Wer kommt da gleich ins Bild gelaufen? Da sind sehr, sehr viele kleine Fragen, die in dem Bild stecken. Und die, finde ich, machen das besonders interessant. Und davon gibt es nicht so viele, wie es jetzt rein grafische Bilder gibt. Aber das sind die, die mich neben dem, dass ich sie perfekt komponiert finde, halt auch noch berühren. Also ich kann das Buch nur empfehlen. Ich finde, ja, es sind eine Menge Bilder, aus denen man selber sehr viel lernen kann, weil man sich natürlich immer fragen kann, weshalb funktioniert das Bild so gut und weil es auch nicht schwer ist, das für sich zu erkennen, weil das sehr, weil die Bilder halt diese enorme Klarheit besitzen. Und es hilft einem auch, sich gewisse Konzepte der Fotografie zu verdeutlichen, die einfach gut funktionieren. Man wird dort über einige Motive finden, wo man denkt, ah ja, sowas hat mich auch schon mal gereizt und ach, da bin ich auch schon mal dran hängen geblieben. Und dann kann man sich fragen, warum man es selber nie geschafft hat, die so schön abzubilden. Und ich denke, das schafft eine starke Verbindung zwischen dem, was jeder schon mal gesehen hat, was jedem schon über den Weg gelaufen ist, wo man da vielleicht nicht dran gedacht hat, das zu fotografieren. Und dieses Buch durchzuschauen, schärft aus meiner Sicht das Auge sehr, sehr stark. Also wer an sowas Interesse hat, wie gesagt, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich werde einen Link dazu in die Notizen zur heutigen Folge packen und vielleicht auch direkt zu Amazon verlinken. Das Buch ist ein richtig massives, gebundenes, schweres Buch. 208 Seiten, wie gesagt, das kostet knapp 50 Euro, soweit ich weiß, und ist im D-Punkt Verlag erschienen. Was vielleicht, wenn man gerade die 50 Euro, das ist nicht wenig, aber vielleicht was für die Fotowunschliste oder für den nächsten Geburtstag. Und ist an sich, ja, wie gesagt, ein kleines, aber extrem schön anzusehendes Lehrbuch, ganz ohne erhobenen Zeigefinger. Kann ich nur empfehlen. So, und weil ich jetzt schon eine ganze Zeit lang rede, aus meiner Sicht eigentlich viel zu viel, werde ich die Folge hier zumachen. Ich weiß, ich bin euch eine neue Aufgabe schuldig und ich werde auch eine bringen, nur jetzt in der Folge nicht mehr. Ich werde sie in die nächste verschieben. Bleiben mir noch ein paar Grüße, die ich ausrichten möchte. Zum einen an den unbekannten Mitfahrer im Intercity Express vor 2 Wochen, der irgendwo in Frankfurt ausgestiegen ist und mich gefragt hat, ob ich denn die Frau André wäre, die immer den Fotopodcast Monis Motivklingel macht. Ich war so baff, dass ich einfach so im Zug angesprochen werde, dass ich ihm nicht mal gesagt habe, dass er mich nicht siezen muss und ihn auch nicht gefragt habe, wie er heißt. Und lieber Mitfahrer, wenn du das hörst, entschuldige ich mich schon mal vielfach dafür, dass ich so vernagelt bin. Und ich habe mich super gefreut, angesprochen zu werden und erkannt zu werden. Das schmeichelt einem ja so ein bisschen. Und das hat mir echt den Tag gerettet. Ich hatte an dem Tag schon einen sehr, sehr harten Freitag hinter mir und die Laune war alles andere als wirklich gut. Aber sowas, das hat den Tag dann so richtig aufgehellt und hat mir einen guten Einstieg ins Wochenende verschafft. Also herzlichen Dank. Ja, und wie dann viele mitbekommen haben, bin ich eine extreme Schlafmütze und habe in der letzten Zeit viel Schlaf nachzuholen gehabt. Und weil ich darüber so viel getwittert habe und mir so viele zurückgeschrieben haben, dass es ihnen auch so geht und weshalb sie nicht gut geschlafen haben. Und so möchte ich jetzt hier an der Stelle völlig off-topic nochmal all die Leute grüßen, die immer zu wenig Schlaf kriegen, weil sie kleine Kinder haben oder weil sie Kummer haben oder weil sie es mal wieder nicht lassen konnten und bis 2 Uhr nachts vorm Computer gedaddelt haben. Also an alle verschlafenen Menschen dieser Welt, die mich in der letzten Zeit bei meinen Schlaftweets begleitet haben, auch nochmal einen dicken Gruß. Ja, und ansonsten würde ich mich freuen, wie immer, wenn ich tüchtig Feedback bekomme. Ihr wisst schon, wie das geht, das predige ich jedes Mal. Bitte, bitte, bitte schickt mir Kommentare auf www.monismotivklingel.de oder schreibt mir E-Mail an moni@monismotivklingel.de oder ihr könnt mir auch was zu twittern. Ich bin unter twitter.com/nahlinse zu erreichen. Und ja, eine Sache noch. Irgendein freundlicher Mensch hat mich für den European Podcast Award nominiert. Und ich glaube, die Abstimmung läuft sogar noch oder fängt erst an. Ich bin da furchtbar schlecht informiert, aber ich habe einen Link dazu ins Blog gebaut. Den findet ihr oben in der Navigation. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr da mal rüber surft und mir ein paar Stimmen zukommen lasst. Kann man ja nie genug von haben. Okay, das war es für heute. Wir hören uns dann, sobald ich es schaffe, wieder. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet hattet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.